Matthias, Halloween.
Ja, und aller Heiligen und aller Seelen ist auch alles diese Tage. Ich feiere das ja alles nicht, aber die Halloween-Kostüme finde ich schon manchmal ganz cool.
Ja, wir dachten, wenn es um Gruseln geht und um Skelette und Geister oder wenn man aller Seelen auf den Friedhof geht, dann gucken wir heute mal im Podcast auf den Tod.
Und weil wir ein Klimapodcast sind, schauen wir heute mal, was mit unserem Körper passiert, wenn wir sterben und wie wir klimaschonend bestattet werden können.
Ja, und klar ist Klimaschutz jetzt nicht das Wichtigste, wenn gerade jemand gestorben ist. Aber Fakt ist ja trotzdem, wir alle sterben irgendwann. Und wir wollen mal schauen, welche Bestattungsarten es so gibt in Deutschland und welche da besonders klimaschädlich oder vielleicht nicht so schädlich sind und worauf man bei Bestattungen achten kann, damit es fürs Klima besser ist.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Matthias Wurms.
Und Ann-Kathrin Horn. Und wir sind aus dem Team der Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und berichten jede Woche über Klima, Umwelt und Datenschutz.
Und irgendwie kam uns wegen Halloween der vielleicht ein bisschen schräge Gedanke, mal auf den Tod zu gucken. Also Klima und Tod. Das klingt jetzt sehr zynisch, aber eigentlich ist Sterben ja gut fürs Klima.
Ja, also die Rechnung ist so. Je weniger Menschen leben, desto weniger Ressourcen werden verbraucht und desto weniger Treibhausgase gibt's.
Ja, aber auch wenn wir tot sind, können wir noch mehr oder weniger fürs Klima tun. Unser Körper muss ja irgendwo hin.
Ja, und das ist so spannend, was es da für unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Ich habe so viel erfahren bei der Recherche, was ich noch nicht wusste. Und ich habe richtig viele Tipps fürs Bestatten,
ja,
wie das
gespannt.
Möglichst klimaschonend gehen könnte.
Aber vorab, und falls du darüber reden willst, hattest du denn vorher schon eine Vorstellung, was nach dem Tod mit deinem Körper passieren soll?
Ich bin da unentschlossen, muss ich sagen. Also Feuer ist mir irgendwie zu krass, aber so ewig vor mich hingammeln will ich eigentlich auch nicht. Was machst du dir so für Gedanken, falls du die teilen magst?
Ja, das Normale auch, ja. Aber eigentlich will ich gar nicht sterben.
Ich will auch nicht, dass du stirbst.
Das ist schön. Ja, aber okay. Lass uns jetzt mal auf diesen Klima- und Umweltaspekt gucken und schauen, was passiert denn eigentlich mit unserem Körper, wenn wir sterben? Ich meine, andere Lebewesen, die verrotten ja einfach in der Natur.
Ja, wir bestehen ja auch genau wie Tiere und wie Pflanzen aus organischem Material, zum Beispiel Eiweiße, Fette, Zellulose. Und wenn unser Körper in der Natur verwest, dann wird unser Gewebe zu Wasser, CO2, Harnstoff und Phosphat. Und das könnte von anderen Lebewesen wieder genutzt werden. Also theoretisch könnten wir auch einfach als Ganzes verrotten. Ich sag mal im Wald oder so.
Okay, ja, theoretisch. Aber so viel Platz hätten wir zumindest bei uns nicht im Wald. Also ich würde da auch, glaube ich, nicht mehr gerne spazieren gehen, wenn ich ständig über Leichen stolpern würde. Aber es ist ja auch noch was anderes. Bei uns Menschen geht es ja auch noch um sowas wie Glaube oder Bestattungsrituale und sowas. Zum Beispiel, dass wir für die Toten einen Ort zum Trauern haben, ein Grab, ein Grabstein oder irgendwie sowas.
Ja, wobei es gibt auch Religionen oder Gemeinschaften, da werden die Leichen von Aasgeiern gefressen, in Tibet zum Beispiel, weil da die Böden zu fest sind. Es gibt auch zu wenig Brennholz und dann werden die Leichen zerteilt und für die Geier hingelegt. Das heißt Himmelsbestattung. Gab es früher auch in Persien. Aber üblich sind eigentlich weltweit zwei Methoden. Entweder der Körper wird im Boden begraben oder er wird verbrannt und die Asche wird dann begraben oder verstreut.
Okay, wenn wir jetzt schauen wollen, was das für einen Klima-Impact hat, ist jetzt eins davon besser oder schlechter als das andere? Also ich könnte mir vorstellen, dass Verbrennen schädlicher ist.
Ja, Verbrennen ist energieintensiver, weil so bis der Sarg und der Leichnam verbrannt sind, das dauert 1,5 Stunden und muss auf über 1000 Grad geheizt werden. Und die Berechnungen, die es da so zu gibt, die sagen, dass dabei pro Person ungefähr so viele Treibhausgase anfallen, wie wenn man mit dem Auto ungefähr 1000 Kilometer fährt.
Na gut, aber so viel ist das ja nun auch nicht. Also so als letzte Reise kann man einem Menschen im Tod das ja doch noch zugestehen,
ja,
oder?
Ja, das Ding ist halt, in Deutschland sterben pro Jahr ungefähr 1 Million Menschen und die meisten davon wollen eine Feuerbestattung. Der Hessische Rundfunk hat dazu mal ein Interview gemacht mit Dirk Pörschmann, der ist Fachmann für Bestattungskultur bei einem Museum in Kassel.
Die Bestattungskultur hat sich eigentlich in den letzten 2 Jahrzehnten in unserem Land massiv verändert. Wir haben eine starke Zunahme, eigentlich eine Verdopplung bei den Zahlen der Kremation. Das heißt, es werden aktuell rund 80% aller Leichen in unserem Land verbrannt.
Und es ist auch gar nicht so lange her, da war das Verhältnis noch umgekehrt. Also 80% Erdbestattung und 20% Verbrennen. Insofern spielt dieser CO2-Ausstoß von Krematorien schon eine Rolle. Ist natürlich jetzt nur eine Mini-Rolle in unserer Gesamtbilanz, aber trotzdem ist es ja ein Faktor.
Aber ist auch ein Kostenfaktor, oder? Also Verbrennen und Urne, das ist ja doch günstiger als eine Erdbestattung, oder?
Ja, Einäschern ist viel günstiger als eine klassische Erdbestattung. Am wenigsten kostet Verbrennen und dann die Asche in einem speziellen Wald begraben. Friedwald heißt das. Sowas finden vor allem mittlerweile auch jüngere Menschen so die schönste Bestattungsform. Gar nicht mal so wegen Geld, sondern weil sie das naturnah finden und weil sich dann auch niemand ums Grab kümmern muss.
Okay. Jetzt mal abgesehen vom CO2, du hast ja auch geschaut, wie sich Bestatten generell aufs Klima und auf die Umwelt auswirkt. Also egal welche Methode, welche Aspekte gibt es denn da, die wichtig sind?
Also es geht schon los dabei, was du anhast, wenn du tot bist. Das sollte Baumwolle oder Leinen sein, weil Kunststoff würde nicht verrotten und beim Verbrennen entstehen Schadstoffe.
Logisch eigentlich, aber habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht bisher.
Ja, das ist der erste Punkt. So, und dann ist wichtig, aus welchem Material sind der Sarg und eventuell die Urne. Also bei Urnen gibt es schon Urnen aus Maisstärke oder Naturfasern, die verrotten dann besser. Bei Särgen gibt es wenig Spielraum. Wenn du verbrannt werden willst, darf der Sarg auch so aus einem Pappgemisch sein. Da gibt es dann auch welche mit viel Altpapier drin. Ein Sarg, der in den Boden soll, muss in Deutschland aber aus Holz sein.
Warum?
Ja, das war früher halt das Material, was am besten verrottet ist. Und jetzt ist das halt Tradition. Da wird nicht dran gerüttelt, Matthias.
Ja.
Na gut. Ja, und da kann man dann drauf achten, dass das Holz aus der Region kommt und möglichst nachhaltig ist.
Wundert mich auch nicht, dass wir in Deutschland auch für Särge Regeln haben. Aber warum braucht man überhaupt einen Sarg, frage ich mich. Also Holz oder Pappe, wie du sagst, das könnte man sich doch alles sparen. Man könnte den Körper ja auch ohne Sarg verbrennen oder in den Boden legen, wenn er doch eh verrotten soll.
Ja, das geht nicht. In Deutschland gibt es eine Sargpflicht.
Hätte ich mir auch denken können.
Die Idee dahinter ist, das ist irgendwie würdevoller, vielleicht hygienischer und jetzt ist es halt Tradition. Aber Muslime zum Beispiel haben eine andere Tradition. Die werden nur in einem Tuch beerdigt, nicht in einem Sarg. Deswegen gibt es in vielen Bundesländern schon Ausnahmen von dieser Sargpflicht. Und auf vielen Friedhöfen ist eine Beerdigung jetzt auch ohne Sarg möglich.
Könnte ich das auch als Nicht-Muslim machen? Also sagen, ich will keinen Sarg?
Das ist kompliziert, aber wenn ganz viele Umstände zusammenkommen, dann könnte es klappen. Also erstmal musst du schauen, ob dein Bundesland das generell zulässt und ob es Friedhöfe gibt, die das erlauben. Und dann hilft es, wenn du zu Lebzeiten aufschreibst, dass du keinen Holzsarg willst und dass das entweder was mit Geld zu tun hat oder mit Nachhaltigkeit und dass dir das wirklich super, super wichtig ist.
Okay, also bisher habe ich mir da tatsächlich noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich muss sagen, bisher gehörte Sarg schon in meinem Kopf irgendwie dazu.
Und Grabstein auch?
Ja, schon. Also meine Eltern zum Beispiel haben auch einen Grabstein. Es hat auch eine Weile gedauert, bis ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich den richtigen und mit der richtigen Inschrift. Und es war gar nicht so einfach. Aber ich bin froh, dass er da ist.
Welches Material ist das?
Naturstein, aber frag mich nicht genau, was es ist. Ich glaube, es ist Granit. Ich bin nicht ganz sicher.
Naturstein klingt so schön, ne? Nach Natur, klingt so öko. Ja, Granit kommt aber oft aus China oder Indien. Der ist dann viel billiger als der aus Deutschland. Aber da ist dann der CO2-Fußabdruck auch 60 Mal höher als bei Granit aus Deutschland.
Okay, muss ich ja nochmal recherchieren. Also es gibt im Grunde dann beim Sterben auch die Regel, regional ist besser. Nachhaltiger.
Genau.
Ja.
Und dann gibt es noch so Specials bei Klimaschutz und Beerdigung. Zum Beispiel gibt es in Traunstein in Bayern ein Krematorium. Da kommt die Hitze fürs Feuer nicht aus Erdgas, sondern aus Biogas. Und mit der Abwärme, die entsteht, wird geheizt.
Klingt krass. Aber irgendwie auch sinnvoll, stimmt.
Ja, ich meine, die Wärme ist ja eh da.
Ja.
Dann, ne? Ja, und in Hamburg im Stadtteil Rahlstedt gibt es den ersten Friedhof, der klimaneutral ist. Und zwar, ja, das Beerdigen ist nicht klimaneutral, aber die Pflege ist da klimaneutral. Also es gibt dann nur Geräte dort, die mit erneuerbarem Strom betrieben werden und so.
Also das heißt, wir sind nicht die Ersten, die darüber nachdenken, wie wir auch nach dem Tod das Klima schützen können.
Nee, das ist ein Ding in der Beerdigungsbranche. Und obwohl Deutschland das Land ist mit der Sargpflicht und den vielen Materialvorschriften, gibt es immer mehr Bundesländer, die auch drüber nachdenken, vielleicht was ganz Neues zu erlauben, nämlich ein Kompostierverfahren.
Das klingt jetzt schon ein bisschen gruselig. Was ist das? Wie geht das?
Ja, das heißt Reerdigung statt Beerdigung. Und da kommt der Körper in eine Box, die wird mehrfach verwendet. In die Box, da kommen Stroh, Grünschnitt und Blumen rein. Und der Körper wird in ein Tuch gewickelt und dann damit reingelegt. Der Deckel wird zugemacht. Und innerhalb von 40 Tagen wird der Körper zersetzt. Also nur durch dieses Strohmaterial und die Bakterien, die da am und im Menschen sind.
Krass, schnell.
Ja, du brauchst dafür keine extra Hitze. Der Körper wird von allein so warm für diesen Prozess. Die Knochen, die bräuchten länger, die werden später gemahlen. So wird das im Krematorium auch gemacht. Und am Ende, sagt Pablo Metz, der das mitentwickelt hat, bleibt quasi sowas übrig wie Boden.
Und es riecht auch genauso und es fasst sich auch genauso an wie frischer Waldboden. Es ist ja eigentlich genau das Gleiche, was dort passiert ist. Es ist nämlich das transformierte organische Material. Das nennen wir landläufig Humus.
Erde zu Erde fällt mir dazu ein.
Naja, viele sagen, diese Bestattungsform, das wäre am besten fürs Klima eigentlich. Du sparst die Energie und die Treibhausgase fürs Verbrennen. Du brauchst keinen Sarg und keine Urne. Und du hast am Ende auch ein Material, das der Natur mehr bringt als Asche, auch in Sachen Nährstoffe und so. Und dieses Material kann dann auch in einem Tuch auf einem Friedhof beerdigt werden. Und die Kosten sind auch eher im unteren Bereich, also billiger als eine klassische Erdbestattung.
Puh. Ja, ich finde es trotzdem eine krasse Vorstellung, dass das so schnell geht. Aber gut. Und das ist in Deutschland jetzt schon erlaubt?
In Schleswig-Holstein ist das erlaubt. Also erstmal nur als Test, aber es ist geplant, das dauerhaft zu erlauben. Und in anderen Bundesländern wird das auch schon diskutiert, ob das vielleicht auch gehen soll. In Bayern und NRW geht's nicht. Die haben das schon verboten, weil sie sagen, man weiß nicht, ob da vielleicht doch irgendwas Schädliches zurückbleibt. Und weil das nicht zum, da zitiere ich mal, nicht zum sittlichen Empfinden passt.
Also sittlich finde ich das jetzt schon. Man kriegt halt eine sehr konkrete Vorstellung davon, was mit dem eigenen Körper passiert.
Ja, und ich meine, im Boden passiert das ja auch, nur halt langsamer. Und beim Verbrennen werden die Knochen auch gemahlen. Ne? Also es klingt krass, aber so sind halt die Abläufe da.
Redet halt keiner so deutlich drüber. Da wären wir ja im Grunde wieder am Anfang. Also ich finde es prinzipiell eigentlich ganz okay, mal über die Klimaaspekte von Bestattung zu reden. Wir haben ja auch gesehen, dass es Punkte gibt, auf die man achten kann, wenn man will. Aber ich finde es auch total okay, wenn man beim Tod nicht auf Klimaschutz achtet, sondern es einfach so macht, wie man es am besten findet. Oder es vielleicht sogar denen überlässt, die das dann organisieren müssen und vielleicht mein Grab pflegen.
Ja. Uns würde jetzt interessieren, wie ihr das seht. Also vielleicht hattet ihr ja vor dem Podcast eine Vorstellung, wie eure Bestattung laufen soll. Vielleicht hat sich jetzt durch den Podcast was dran geändert, jetzt wo ihr die crazy Details kennt. Dann schreibt uns das doch gerne an updateerde@deutschlandfunknova.de.
So, Anka, jetzt haben wir zwar geklärt, was wir nach unserem Leben am besten machen, um Umwelt und Klima zu schützen, aber noch wichtiger ist ja eigentlich, was wir währenddessen tun.
Richtig.
Und da gab es letzte Woche wieder schlechte Nachrichten.
Die UNO sagt, im letzten Jahr wurden so viele Treibhausgase ausgestoßen wie noch nie. 57 Gigatonnen und das waren nochmal 1,3% mehr als im Jahr davor.
Und die meisten Treibhausgase stammen aus den Industrieländern der G20-Staaten, also auch von uns. Und zwar vor allem aus den Bereichen Energie, Transport, Landwirtschaft und Industrie.
Und wir wissen eigentlich, um den Klimawandel zu bremsen, kann es nicht so weitergehen. In Sachen Treibhausgase müssen wir eigentlich auf Null.
Ja, auf Netto-Null zumindest, so heißt das. Also nur noch so viel Treibhausgase ausstoßen, wie wir auffangen oder kompensieren können. Zum Beispiel, indem wir neue Wälder pflanzen.
Und von dieser Netto-Null sind wir ja sehr weit weg. Mhm. Also ja, es geht darum, wie wir es schaffen, dass wir weiterhin Sachen produzieren können, die uns wichtig sind, aber ohne, dass wir noch Treibhausgase in die Luft pusten.
Mhm. Und dazu, wie wir dieses Netto-Null vielleicht erreichen können, gibt es jetzt eine neue Studie. Da geht es um grünes Wachstum. Grünes Wachstum bedeutet, dass die Wirtschaft wächst, ohne dass neue Treibhausgasemissionen entstehen. Dass also das Wachstum von den Emissionen entkoppelt wird. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das hat weltweit 1500 Regionen untersucht, also zum Beispiel deutsche Bundesländer oder US-Bundesstaaten, um da zu gucken, wie das in den letzten 30 Jahren mit der Entkoppelung geklappt hat.
Da würde ich ja sagen, das geht gar nicht. Also Wachstum heißt doch eigentlich immer Emissionen. Und wenn wir die Emissionen senken wollen, müssen wir gerade weg vom Wachstum. Und dann brauchen wir auch weniger Ressourcen, also Landfläche, Wasser und Rohstoffe.
Ja, lass uns doch mal genauer gucken heute, was es da für Ideen gibt. Und dann gucken wir auch noch mal genauer auf diese Studie. Die Forderung, die du ja auch gerade genannt hast, sich vom ewigen Wachstum zu verabschieden, die gibt schon lange. Also im Grunde mindestens seit 1972, als damals der Club of Rome die berühmte Studie die Grenzen des Wachstums veröffentlicht hat.
Ja, und das ist ja schon über 50 Jahre her.
Wahnsinn, ja.
Ja, da wurde ausgerechnet, welche Folgen es hat, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und die Antwort war, Überraschung, das geht nicht.
Genau. Ich habe das nochmal ein bisschen nachgelesen. In dem Bericht stand drin damals, dass die Ressourcen der Erde maximal noch 100 Jahre reichen würden, wenn wir nicht grundlegend was ändern. Und eine Schlussfolgerung ging so, wir brauchen ganz neue Vorgehensweisen, um uns anstelle auf weiteres Wachstum auf ein Gleichgewicht auszurichten. Und dazu brauchen wir, Zitat, ein außergewöhnliches Maß von Vorstellungskraft und politischem und moralischem Mut.
Ja, hatten wir offenbar alles nicht. Stattdessen haben wir einfach weitergemacht. Und jetzt haben wir von den 100 Jahren noch 48 Jahre übrig, bis die Wachstumsgrenzen erreicht sind.
Aber immerhin hat die Menschheit inzwischen ein paar Ideen, wie es anders laufen könnte. Dazu gehören Stichworte wie Degrowth oder Postwachstum, also Nichtwachstum. Dazu hatten wir mal den Sozialwissenschaftler Dennis Eversberg im Deutschlandfunk Nova Podcast Hörsaal.
Wachstum ist kein Schicksal. Wachstum ist nichts Naturgegebenes, sondern Wachstum ist etwas Gesellschaftliches, wo sich die Gesellschaft, wo sich die Menschen auch entscheiden können, es anders zu machen.
Und das hieße auch neue Prioritäten setzen, also weniger Industrieproduktion und mehr öffentliche Ausgaben für Bildung und Gesundheit zum Beispiel. Und dass wir Wachstum und Wohlstand nicht nur am Bruttoinlandsprodukt messen, also am Geldwert, den wir produzieren, sondern auch an sowas wie Lebensqualität oder Glück.
Ja, bin ich mega Fan von. Weil wenn alles um mich rum kaputt ist, dann habe ich auch nichts davon, dass die Wirtschaftswachstumszahlen toll sind.
Ja, aber ist mal wieder kompliziert. Die Kritiker von Degrowth, die sagen nämlich, dass ohne Wachstum das Geld fehlt, um die Produktion klimafreundlich umzubauen. Dann würde zwar weniger produziert, aber weiter mit vielen Emissionen. Und sie sagen, dass unser ganzes System einfach auf Wachstum aufgebaut ist und auf Konsum. Und dass Wachstum den Wohlstand steigert und damit auch die Lebensqualität. Ohne Wachstum wiederum gäbe es mehr Arbeitslose, weniger Steuereinnahmen, dadurch weniger Geld für Schulen und Krankenhäuser und so weiter.
Ja, aber was die Lebensqualität angeht, da ist ja schon noch Luft nach unten, sage ich mal. Also wie oft brauche ich ein neues Handy? Das gab es ja früher auch nicht so. Da hatte man ein paar Schuhe, das wurde dann repariert.
Ja, aber inzwischen haben wir uns halt dran gewöhnt, dass das auch anders geht. Aber es gibt tatsächlich Studien dazu, dass die Lebensqualität irgendwann nicht mehr steigt ab einem bestimmten Level und dass es vor allem darauf ankommt, Ungleichheiten zu verringern. Also dann könnten sich alle drei Paar neue Schuhe kaufen und nicht einer 20 und die anderen nur eins. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt in all diesen Konzepten von Degrowth. Aber das ist offenbar schwierig genug. Und in ärmeren Ländern, muss man sagen, ist natürlich noch viel mehr Luft nach oben, sowohl was den Reichtum angeht als auch die Ungleichheit. Da bräuchte es noch mehr Wachstum.
Okay, dann lass uns mal zurückgehen zu diesem Punkt grünes Wachstum. Also dass wir Wachstum haben, aber trotzdem Treibhausgasausstoß senken. Geht das überhaupt?
Also dazu müssen wir vor allem effizienter produzieren und mit Hilfe von erneuerbaren Energien. Wir müssten mehr recyceln und das CO2, was sich nicht vermeiden lässt, abscheiden und speichern, damit es halt nicht in die Atmosphäre gelangt. Für sowas plädiert auch der Klimaforscher Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Der war auch an dieser neuen Studie beteiligt, die jetzt zum grünen Wachstum veröffentlicht wurde. Und er war auch schon zu Gast im Hörsaal.
Egal, wo Sie die Temperatur des Planeten stabilisieren wollen, Sie müssen auf null Emissionen. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass wir Wirtschaftswachstum nicht aufgeben sollten. Null bedeutet, dass wir nicht weniger machen müssen, nicht weniger produzieren müssen, sondern dass wir alles anders machen müssen.
Ja, und im Fall des grünen Wachstums heißt das, dass am Ende der Treibhausgasausstoß stärker sinken muss, als das Bruttoinlandsprodukt steigt. Also nimm an, wir wollen unbedingt noch Autos bauen. Wenn du 10% mehr Autos produzierst, dann müsstest du pro Auto über 10% weniger CO2 ausstoßen, damit die Emissionen am Ende insgesamt trotzdem sinken.
Ja, aber jedes neue Auto ist doch Ressourcenverbrauch und braucht dann selber nochmal Strom und Benzin.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich nochmal ein Riesenproblem. Vielleicht sind Autos auch ein schlechtes Beispiel. Aber insgesamt gilt, dass beim sogenannten grünen Wachstum erstmal nur nach dem Treibhausgasausstoß geguckt wird bei der Produktion. Und sowas wie Ressourcenverbrauch und Landverbrauch und all das andere müsste man eigentlich auch mit einrechnen. Das sagt Anders Levermann auch, aber das passiert oft nicht, wenn gesagt wird, grünes Wachstum kann funktionieren.
Und diese neue Studie ist ja genau dazu, ne? Kann grünes Wachstum funktionieren? Was kam denn raus?
Also laut der Studie haben sich immerhin 30% der Regionen, für die Daten vorliegen, vollständig entkoppelt. Das heißt, da ist die Wirtschaft gewachsen und die Emissionen sind trotzdem gesunken.
Ach, Das scheint mir irgendwie unlogisch. Wie ging das?
Also im Detail haben die Forschenden das nicht untersucht, aber sie haben grundsätzliche Tendenzen gefunden. Zum Beispiel ist das da besonders gut gelungen, wo es klare Ansagen der Regierung gibt und wo die diese Ansagen auch durchsetzen kann. Und außerdem da, wo die Menschen mehr verdienen.
Ja, dann ist Geld da für Klimaschutz oder dass erneuerbare Energien ausgebaut werden, schätze ich mal.
Ja, genau. Beides ist ja teuer. Und es hat auch da gut geklappt, wo es vorher besonders hohe Emissionen gab. Also zum Beispiel im Ruhrgebiet, weil da der Strukturwandel einigermaßen funktioniert hat. Weg von Stahl und Kohle und hin zu Versicherungen und Forschung zum Beispiel.
Ja, ist ja logisch, dass es dann krass viel weniger Emissionen gibt. Aber ist das dann nicht einfach so, dass das Problem verlagert wird? Also weil Kohle und Stahl werden ja trotzdem weiterhin verwendet, aber das kommt dann halt aus anderen Ländern und dort gibt es dann die Emissionen.
Ja, da ist was dran. Also diese Entkoppelung gelingt nämlich tatsächlich bisher in den reicheren Ländern viel besser, laut der Studie vor allem in einzelnen Regionen in Europa, in China, in den USA, in Russland und in Australien. Das hängt aber eben damit zusammen, dass diese Länder die Produktion, bei der es besonders schwierig ist, die Emissionen zu senken, oft in ärmere Länder oder Regionen auslagern. Da sind dann die Umweltschutzvorgaben vielleicht weniger streng, es gibt weniger Widerstand gegen dreckige Fabriken und die Löhne sind auch niedriger.
Ja, dann können wir schön sagen, so, wir haben es jetzt hier grün und keine Fabrikschlote, wir haben nur noch die schicke Konzernzentrale und die Gewinne. Was soll man dazu sagen?
Ja. Ja, man kann dazu sagen, dass das zum Teil auch innerhalb der einzelnen Länder passiert. Also die Forschenden sagen, in China zum Beispiel, da verbrauchen die hochentwickelten Provinzen an der Küste einen Großteil der Produkte, die Herstellung aber und damit eben auch die Emissionen, die werden in die zentralen Provinzen verlagert. Aber das CO2 landet ja am Ende trotzdem in dieser einen Atmosphäre, die wir haben.
Aber kann das denn dann klappen mit dem grünen Wachstum, wenn man es jetzt weltweit betrachtet? Was sagt die Studie dazu?
Also die Autorinnen und Autoren dieser Studie sind skeptisch, ob wir die Klimaziele nur mit grünem Wachstum einhalten können. Die sagen, dass nur knapp die Hälfte der untersuchten Regionen bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen kommen wird. Und auch nur, wenn sie sich anstrengen. Und auch nur in den reicheren Ländern. Netto-Null bis 2050 ist aber überall das erklärte Ziel, um die Erderhitzung einigermaßen zu begrenzen. Und wenn das dann nur knapp die Hälfte der Regionen schafft, dann reicht das nicht.
Heißt, wir brauchen einen anderen Weg. Und das Konzept grünes Wachstum funktioniert nicht, wenn man es global sieht.
Ja, so ist das offenbar. Also die Studie kommt zu dem Schluss, dass es zumindest in kleinen, also in einzelnen Regionen funktionieren kann, wenn es klare Klimaschutzziele gibt und auch genug Geld dafür da ist. Sie sagt aber auch, dass grünes Wachstum nicht reicht, um die Treibhausgasemissionen überall auf der Welt schnell genug runterzufahren. Also wir müssen weiter über andere Ideen nachdenken.
Was geht?
An dem hier bin ich auf dem Weg zur Arbeit vorbeigekommen. Ein schön klassischer Laubbläser.
Mach das aus. Ich finde das so schrecklich, dieses Geräusch.
Ja, in Was geht gucken wir ja immer, was es so für Tipps gibt für mehr Klimaschutz, Naturschutz und Artenschutz. Und wir haben uns gefragt, warum gibt es eigentlich immer noch überall Laubbläser?
Ja, warum eigentlich? Also das Umweltbundesamt sagt ganz klar, das ist Mist für die ganzen Tiere, die da im Laub leben. Es werden Pilze, Bakterien und Kot aufgewirbelt. Und laut ist es auch noch. Und es ist viel besser, das Laub mit dem Besen oder einer Hake wegzumachen.
Ja, aber warum klappt das nicht? Ja. Oder vielleicht ist es ja so, dass die Straßenreinigungsbetriebe schon überlegen, wie es anders geht. Oder vielleicht machen sie es auch schon. Da haben wir nachgefragt bei ein paar größeren und ein paar kleineren Städten, die das so machen.
Ja, und die Antworten waren, der Laubbläser muss sein, weil das Laub weg muss von der Straße, bevor es glitschig wird. Verstehe ich auch noch. Aber es wäre eben zu aufwendig, das zu haken oder zu fegen. Da bräuchte man zu viel Personal, sagen die Städte. Und außerdem muss auch das Laub weg, das unter Autos liegt. Und das wäre viel zu kompliziert, mit dem Besen wegzumachen.
Ja, immerhin, die meisten Laubbläser laufen nicht mehr mit Benzinmotor, sondern mit Akku. Heißt schon mal weniger Abgase. Die Reinigungsbetriebe sagen auch, sie versuchen schon, wo es geht, das Laub auch zu sammeln und dann irgendwo in einem Streifen liegen zu lassen, damit Tiere dahin können. Und die Städte, die uns geantwortet haben, sagen, ja, Privatleute sollen schon auf Laubbläser verzichten und Haken benutzen und Laub einfach liegen lassen.
Das sollen die mal meinem Nachbarn sagen. So genervt. Egal, jetzt wisst ihr, warum die Straßenreinigung auch diesen Herbst wieder Laubbläser einsetzt. Ist nicht so, dass es denen egal ist. Sie sagen nur, anders kriegen sie das auf so großen Flächen nicht hin.
Matthias, das war's für heute. Wir hatten alles dabei. Tod, Treibhausgase, Laub. Was nimmst du mit?
Also den Tod verdränge ich weiter ein bisschen, glaube ich, ja. Aber ich bin angefixt davon, dass es Alternativen zum ewigen Wachstum geben muss. Ich habe dafür die Recherche nochmal viel gelesen dazu und werde da bestimmt auch noch tiefer eintauchen, weil ich einfach wissen will, wie wir das hinkriegen können, dass es uns überall gut geht ohne Wachstum. Und du?
Ich glaube, ich denke ab jetzt ein bisschen anders über meine Bestattung. Also ich glaube auch, dass sich da in den nächsten Jahren noch ganz viel verändern wird, dass auch mehr erlaubt wird. Und das finde ich spannend.
Deine Minute Natur.
So, wir haben den Podcast mit Halloween angefangen. Wir hören auch mit Halloween auf. Das hier ist ein dunkler Wald mit Käuzchen.
Ein bisschen Gruselfaktor.
Ja. Wir lassen euch jetzt mal lauschen und sagen Tschüss. Wir sind Matthias Wurms.
Und Anka Horn. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.